dem Champions League-Sieg kommt es in Paris zu schweren Ausschreitungen. Die Menschen im Euroraum horten immer mehr Bargeld. Das Wetter: heute Wolken, Sonne und teils heftige Gewitter, maximal 20 bis 29 Grad. In Paris haben Fußballfans in der Nacht massiv randaliert und die Polizei angegriffen. Nach dem Champions League-Sieg von Paris Saint-Germain seien Autos in Flammen aufgegangen, Fensterscheiben zerschlagen und Geschäfte geplündert worden, berichten französische Medien. Die Polizei musste Tränengas einsetzen, weil gewaltbereite Fans sie mit Feuerwerkskörpern beschossen hätten. Fast 300 Menschen wurden festgenommen. Frankreichs Innenminister Retailleux spricht bei X von Barbaren. Sein Respekt gelte denjenigen, die den Sieg gegen Inter Mailand friedlich gefeiert hätten. Bei einem Brand in einem Hamburger Krankenhaus sind in der Nacht 3 Patienten ums Leben gekommen. Das Feuer brach nach Angaben der Einsatzkräfte im Erdgeschoss der Klinik aus. Einzelheiten hat SWR-Redakteur Malte Dedicek.
Neben den 3 Todesopfern gibt es nach Angaben der Feuerwehr 2 Menschen mit lebensbedrohlichen Verletzungen. Insgesamt wurden demnach mehr als 50 Menschen verletzt, 16 von ihnen schwer. Warum das Feuer in der geriatrischen Abteilung für ältere Patienten entstanden war, kann die Feuerwehr noch nicht sagen. Reporter vor Ort berichten, dass ein Zimmer in der Klinik komplett ausgebrannt sei. Die Flammen griffen laut Feuerwehr auch auf das erste Obergeschoss über. Einsatzkräfte versuchten mit einem Großaufgebot den Brand einzudämmen und retteten Patienten über Fenster ins Freie.
In Polen wählen die Menschen heute in einer Stichwahl einen neuen Präsidenten. Weil in der ersten Runde kein Kandidat die absolute Mehrheit erreicht hat, treten die beiden Bestplatzierten erneut gegeneinander an. Aus Warschau berichtet Martin Adam.
Der Warschauer Stadtpräsident Radosław Trzaskowski kandidiert für die liberal-konservative Bürgerplattform von Premierminister Donald Tusk. Trzaskowski hatte die erste Runde mit knappem Vorsprung gewonnen. Sein Kontrahent Karol Nawrocki kandidiert für die rechtspopulistische PiS-Partei und verspricht vor allem, den Reformkurs der Regierung Tusk weiter zu blockieren. Im Wahlkampf bemühte sich Nawrocki vor allem um die Stimmen der Anhänger zweier rechtsextremer Kandidaten, die in der ersten Runde gemeinsam auf über 20% der Stimmen gekommen waren. In den Umfragen lagen beide Kandidaten zuletzt gleich auf.
Die Menschen im Euroraum horten nach Einschätzung von Experten immer mehr Bargeld. Alleine die Bundesbank geht davon aus, dass die deutschen Privathaushalte zuletzt eine Summe von 395 Milliarden Euro bar auf die Seite gelegt haben. Das war 2,5 Mal so viel wie vor rund 10 Jahren. Die Bundesbank spricht in dem Zusammenhang von einem Banknotenparadoxon, weil gleichzeitig immer mehr Menschen mit Karte oder digital zahlen. Die Zeit, es wird 7.03 Uhr.
SWR 1, Verkehrsservice.
Und da haben wir im Moment keine Meldungen. Allen unterwegs gute, sichere Fahrt.
SWR 1, Wetter.
Heute Vormittag oft noch dichte Wolken, ab und zu kann es Regen geben. Tagsüber bleibt es fast überall bewölkt. Ein bisschen Sonne kann vielleicht mal durchschauen und es bleibt eher trocken. Am späten Nachmittag und am Abend dann gibt's neue Schauer und Gewitter. Dazu wird's heute wieder warm, zwischen 20 Grad im Westerwald und bis zu 29 Grad werden's am Oberrhein. Aktuell 17 Grad in Stuttgart, 18 Grad in Freiburg und 17 Grad in Mainz.
SWR 1, der Sonntagmorgen mit Vanja Weingart.
Einen schönen guten Morgen. Das Regime von Assad ist weg. Die neue syrische Regierung ist islamisch geprägt. Was heißt das für Kunst und Kultur? Das hören Sie gleich in einer Reportage aus Damaskus hier in SWR 1, Sonntagmorgen.
Shoulder.
SWR1 Verkehrsservice, Vorsicht auf der A8 Karlsruhe Richtung Stuttgart zwischen Pforzheim Nord und Pforzheim Ost steht ein defektes Fahrzeug auf der rechten Spur im Baustellenbereich. Vorsicht auf der A81 Heilbronn Richtung Würzburg zwischen Kreuz Weinsberg und Neuenstadt liegt ein totes Tier auf der linken Spur. Und auch aufpassen auf der B29 Aalen Richtung Stuttgart zwischen Schorndorf West und Remshalden ist eine Entenfamilie auf der Fahrbahn unterwegs. Fahren Sie vorsichtig, kommen Sie gut an. Guten Morgen bei SWR1, Sonntagmorgen, 7.12 Uhr ist es jetzt und heute ist der 1. Juni. Seit Ende letzten Jahres ist vieles anders in Syrien. Das Assad-Regime ist abgesetzt und auch Buchverleger in Syrien hoffen jetzt, dass ein neues Kapitel anbricht. Plötzlich dürfen nämlich wieder Bücher verkauft werden, die jahrelang verboten waren. Es herrscht eine Aufbruchstimmung, aber in der Kunstszene auch Angst. Ist denn freie Kunst bei der islamisch geprägten Regierung noch möglich? Eine Reportage aus Damaskus von Nina Amin.
Ratgeber, Liebesromane oder politische Bücher.
An den Freiluft-Bücherständen auf Damaskusstraßen ist für jeden Geschmack etwas dabei. Das war nicht immer so. Radwan Jabali wischt den Staub von den Covern. Jetzt, sagt der Bücherverkäufer, bietet er erstmals offen Werke zum Verkauf an, die während des Assad-Regimes verboten waren.
Jedes intellektuelle Buch, in dem ein kritisches Wort über die Partei, über die Regierung stand, wurde verboten. Und wer es verkaufte, bekam Probleme. Das war schlimmer als Drogen oder Waffen zu verkaufen.
Damals war es lebensgefährlich, Bücher ins Land zu schmuggeln, bestätigt Wahid Tadja, Pressesprecher des Verlags Dar el-Fikr, was auf Deutsch so viel heißt wie Haus des Denkens. Nach Ende der mehr als 50-jährigen Herrschaft der Assad-Familie hat sich für Verleger alles geändert, meint Tadjat.
Zum ersten Mal spüren wir jetzt Freiheit, die Freiheit des Wissens. Es gibt keine verbotenen Bücher mehr.
Für Tadja, der in Frankreich studiert hat und dessen Frau und Töchter, wie er betont, keine Kopftücher tragen, gibt es aber eine Grenze.
Wir zum Beispiel als Verlag drucken keine erotischen Bücher oder solche, die gegen bestimmte gesellschaftliche Werte verstoßen.
Das sei aber Verlagslinie, keine staatliche Vorgabe. Was manche für unangemessene Erotik, Verstoß gegen Werte halten, ist für Rula Sulaiman von der Sawaya Art Gallery schlicht künstlerische Freiheit. In ihrer Altbauwohnung in einem christlichen Viertel in Damaskus findet man Skulpturen, Aktmalerei, moderne Kunst. Der neuen islamistisch geprägten Übergangsregierung traut sie nicht.
A guy from HTS came to me and said that you are not allowed to make sculptures because it's haram.
Skulpturen seien verboten, also haram im Sinne der religiösen Vorschriften, hat der HTS-Mann ihr bei seinem Galeriebesuch gesagt. Nach seinem Besuch habe sie Angst bekommen.
Ich habe es hier mit Dschihadisten zu tun. Wer wird mich beschützen, wenn so jemand in die Galerie kommt und anfängt, alles zu zerschlagen und die Kunstwerke niederzubrennen? Niemand. Sie werden sagen, dass es die Tat eines Einzelnen war.
Rula Sulaiman denkt darüber nach, Syrien zu verlassen, auch wenn ihre Galerie eine feste Institution ist. In der Hauptstadt sei es vielleicht sicher, sagt die Galeristin, weil die Welt auf Syrien schaut und die neue Regierung für den Wiederaufbau auf Hilfe aus dem Ausland angewiesen ist. Aber
Damascus now is a bubble. I don't know when the bubble boom.
Damaskus ist eine Blase. Niemand weiß, wann diese Blase platzen wird.
Mehr Freiheiten auch in Kunst und Kultur in Syrien, aber auch noch große Ungewissheit. Das war eine Reportage aus Damaskus von Nina Amin. Well, we know where we are. But we don't know where we've been, and we know what we're knowing, but we can't say what we've seen, and we're not little children, and we know what we want, and the future is certain. Give us time to work it out.
Come on.
Genesis bei SWR1 Sonntagmorgen. Angekündigt und umgesetzt. Am Mittwoch hat das Bundeskabinett neue Regeln für geflüchtete Menschen beschlossen. Damit wird es für einige schwieriger, ihre Familien nach Deutschland zu holen oder sich schnell einbürgern zu lassen. Flüchtlingshelfer sagen, sie spüren jetzt schon sehr deutlich, dass mittlerweile ein anderer Wind wehe. Der Rheinland-Pfälzische Flüchtlingsrat kritisiert zum Beispiel sogenannte Tischfestnahmen. Das ist, wenn geflüchtete Menschen in die Ausländerbehörde eingeladen werden zu einem ganz normalen Termin und dann quasi vom Schreibtisch weg in Abschiebehaft kommen. Das ist vergangene Woche im Landkreis Neuwied passiert und SWR1-Reporter Rabea Amri berichtet, dass die zuständige Flüchtlingsberaterin darüber immer noch fassungslos ist.
Ich war wirklich eine Zeit lang geschockt, weil ich das nicht glauben konnte, dass das geht. Das ist das nicht irgendwo, sondern das ist jetzt deine Ausländerbehörde, mit der du seit Jahren zusammenarbeitest.
Olga Scott, Migrationsberaterin bei der Caritas, fällt es schwer, ihre Enttäuschung zu verbergen. Die Enttäuschung darüber, dass ihr Klient einfach ohne Vorankündigung im Rahmen einer sogenannten Tischfestnahme von der Polizei mitgenommen wurde. Vor 2 Jahren hatte die Caritas-Beraterin in Neuwied zum ersten Mal Kontakt zu dem 28-jährigen Mann aus Ägypten. Wir nennen ihn Tarek.
Das, was in ihm innen drin ablief, das konnte man ihm ansehen, dass der Angst hatte, mit Menschen überhaupt in irgendeinen Kontakt zu gehen. Der hat sich immer wieder umgeschaut, wer ist um mich herum.
Tarek war nach einem Vorfall mit dem Militär in Ägypten untergetaucht und dann nach Deutschland geflüchtet. Doch sein Asylantrag wurde 2023 abgelehnt. Im April dieses Jahres wurde er von der Ausländerbehörde zu einem angeblichen Perspektivengespräch eingeladen, in dem es auch um eine mögliche Arbeitserlaubnis gehen sollte. Doch stattdessen wurde er festgenommen und sitzt jetzt in Abschiebehaft. Dieses Vorgehen der Behörde wird auch vom Rheinland-Pfälzischen Flüchtlingsrat scharf kritisiert. Nina Gartenbach.
Die Intensität dieser Lüge, die die Ausländerbehörde da nutzt, um die Personen einzuladen, die hat uns schon geschockt.
Der Landkreis Neuwied verteidigt das Verhalten seiner Ausländerbehörde und nimmt schriftlich Stellung.
Wir möchten betonen, dass es sich um eine pragmatische und rechtskonforme Maßnahme handelt, bei der auch Sicherheitsaspekte eine wesentliche Rolle spielen.
Und das Rheinland-Pfälzische Integrationsministerium lässt auf Anfrage mitteilen,
Festnahmen in der Ausländerbehörde unter Angabe eines sachlich unzutreffenden Vorsprachegrundes sind zwar nicht unrechtmäßig, sie müssen aber die absolute Ausnahme darstellen.
Das seien sie nach Angaben des Flüchtlingsrats jedoch schon lange nicht mehr.
Es nimmt zu und es scheint jetzt mehr so die gängige Praxis zu sein. Ich denke, das hat mit dem Druck, die Abschiebezahlen zu erhöhen, zu tun.
Olga Scott von der Caritas sagt, hätte sie gewusst, dass Tarek keine Bleibeperspektive hat, hätte sie mit ihm die Ausreise vorbereiten können.
Ich bin davon überzeugt, dass man ja auch eine Abschiebung fairer und menschenwürdiger gestalten könnte, wenn man jetzt natürlich die Kollegen, mit denen man zusammenarbeitet, auch mal wahrheitsgemäß informieren würde über das, was im Hintergrund da geplant wird.
In Tareks Fall wurde jetzt ein Anwalt eingeschaltet. Der Abschiebetermin, der eigentlich schon feststand, wurde erstmal abgesagt.
Ein Bericht von Rabea Amri. SWR1, Sonntagmorgen, 7.26 Uhr.
Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.
Like a diamond, we're beautiful. Like diamonds in the sky. Palms rising. to the universe as we moonshine and Mali. Feel the warmth will never die. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see, a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. At first sight, I felt the energy of serenity. I saw the life inside you. Shine bright tonight. You and I, we're beautiful like diamonds in the sky. Eye to eye, so alive.
Like a diamond, shine bright like a diamond, shine bright like a diamond. So shine bright.
Verkehrsservice.
Der Verkehrsservice um 7:30, aber im Moment gibt es keine Meldungen. Allen unterwegs gute, sichere Fahrt.
SWR 1, der Sonntagmorgen mit Vanja Weingart.
Einen schönen guten Morgen. Einmal im Leben nach Mekka. Wie sich ein junges muslimisches Paar aus der Nähe von Stuttgart auf die Pilgerfahrt vorbereitet hat, das hören Sie gleich hier.
Thank you.
SWR1.
Jedes Jahr pilgern bis zu 2 Millionen Menschen nach Saudi-Arabien und nehmen teil an der muslimischen Pilgerfahrt an der Hadsch. Die ist eine der 5 Säulen des Islam und verpflichtend für jeden Muslim, der sich die Reise leisten kann. Auch aus Deutschland machen sich jedes Jahr Menschen auf den Weg nach Mekka. SWR1-Reporterin Sabine Brütting hat in Neuhausen bei Stuttgart ein junges Pärchen getroffen, das sich gerade auf die Reise vorbereitet hat.
Leichte lange Kleidung für Gülmeriem und 2 weiße nahtlose Tücher für Bayram, ihren Mann. So minimalistisch sind die beiden 25-Jährigen aus Neuhausen bei Stuttgart vor ein paar Tagen zur Hadsch nach Mekka in Saudi-Arabien aufgebrochen. Das Wichtigste sind aber die richtigen Schuhe, sagt Gülmeriem Çalışkan.
Ich habe mir Sandalen gekauft, extrem bequeme, die speziell für die Hadsch sogar produziert wurden. Und ich habe mir vor 2 Monaten Sneaker gekauft, damit ich da noch richtig reinlaufen kann, die sich auch meiner Fußstruktur und meinem Gehen angepasst haben und dementsprechend werde ich die auch mitnehmen.
Hitze und Menschenmassen, das klingt wenig nach spiritueller Einkehr. Doch das jährliche Großereignis in Saudi-Arabien ist gut organisiert. Schon in den 80er Jahren wurde in Mina bei Mekka eine riesige Zeltstadt für die übernachtenden Pilger gebaut. Eine spezielle U-Bahn-Linie in Mekka soll die Menschen schneller zu den einzelnen Stationen der Pilgerfahrt bringen. Sogar der Flughafen in Jeddah ist Teil dieser Hadsch-Infrastruktur, sagt Ulrike Freitag, Leiterin des Leibniz-Zentrums Vorderer Orient in Berlin.
Es gibt in Jeddah einen riesigen Hadsch-Terminal, der getrennt ist von dem normalen Terminal und wo die Hadsch-Gruppen dann schon jeweils in den zuständigen Gruppen landen und dann eben auch warten müssen, bis sie nach Mekka weiterreisen. Und dann sind natürlich die Gruppen nummeriert, die Busse nummeriert. Also man bemüht sich tatsächlich, so ähnlich wie man das auch aus Rom kennt, wo die Leute dann mit ihren Schirmchen rumlaufen, um zu indizieren, das ist unsere Gruppe. Genauso ähnlich muss man sich das vorstellen.
Natürlich will sich Saudi-Arabien in diesen Tagen als guter Gastgeber präsentieren. Der Religionstourismus spielt für das Land eine wichtige Rolle, sagt Saudi-Arabien-Experte Sebastian Sohns.
Die Hajj zusammen mit der Umrah, also mit der kleinen Pilgerfahrt, ist die zweitwichtigste Einnahmequelle für Saudi-Arabien nach dem Ölgeschäft. Das sind etwa 12 bis 15 Milliarden US-Dollar pro Jahr, was man allein durch den Religionstourismus, wie es ja dann genannt wird, auch einnimmt. Und die Zahlen haben sich in den letzten Jahren nochmal deutlich gesteigert. Und es liegt auch daran, weil man einerseits ja quasi ein natürlicher Anziehungspunkt ist. Man muss dafür ja nicht mal werben, sondern man kann die Hajj nutzen, um darüber hinaus Saudi-Arabien als Touristendestination noch bekannter zu machen.
Von Deutschland aus gab es in diesem Jahr Pauschalangebote für die Hajj ab etwa 5.000 Euro pro Person. Gülmeriem hat sich trotzdem entschieden, die Pilgerfahrt genau jetzt zu machen. Sie ist jung und konnte ihren Urlaub entsprechend planen. Und außerdem war es ihr einfach wichtig, einmal den heiligsten Ort ihrer Religion zu besuchen.
Dort einfach mal kurz einen Moment innezuhalten und zu sagen, hey, ich stehe hier neben Menschen, ich weiß nicht, welchen Job sie haben, aber es interessiert mich auch nicht. Ich weiß nicht, welche Ideologie sie haben, aber das interessiert mich auch nicht. Es ist mir alles egal. Ich bin hier nur für mich da. Ich habe eine Verantwortung mir gegenüber und Gott gegenüber. Und daher finde ich das eigentlich ganz wichtig, dass einfach mal alles auf der Welt egal ist.
Sagt Gülmeriem aus Neuhausen bei Stuttgart über ihre Pilgerfahrt nach Mekka. Und diese Pilgerfahrt erreicht ihren Höhepunkt mit dem viertägigen islamischen Opferfest in der kommenden Woche. Die Reise ihres Lebens, Vorbereitung auf die Hajj, so heißt auch das Feature zum Thema. Heute in SWR Kultur ab 12.04 Uhr können Sie es hören und Sie finden es auch in der ARD Audiothek.
It takes a lot to love you. All I'm doing, you.
blue jeans on. I pull my old blue jeans on. I pull my blue jeans on. I pull my old blue jeans on. It's the weekend, and I know that you're free. So pull on your jeans and come on out with me. I need to have you near me. I need to feel you close to me. I need to have you near me. I need to feel you close to me.
Verkehrsservice, Vorsicht auf der A61 Ludwigshafen Richtung Koblenz zwischen Laudert und Pfalzfeld liegt ein totes Tier auf der linken Spur. SWR1 Sonntagmorgen. Heute ist der 1. Juni und bundesweit wird heute Weltkulturerbe gefeiert, denn es ist der 20. UNESCO-Weltkulturerbetag in Deutschland. Und zu diesem besonderen Erbe gehört auch die Insel Reichenau im Bodensee. Die feiert aber nicht nur heute, sondern das ganze Jahr, denn den Titel Weltkulturerbe, den hat sie vor 25 Jahren bekommen. SWR1-Reporterin Esther Läufen war auf der Insel Reichenau unterwegs.
Unsere Chorkapelle hier in Niederzell, St. Peter und Paul, ist gebaut worden, die Kirche 799. Und das ist ein alter romanischer Raum, wo wir mit den Menschen hier das Stundengebet halten.
Sagt Pater Stefan und lächelt mit braunen Augen freundlich durch seine randlose Brille. Die Kirche St. Peter und Paul ist eine von drei bis heute erhaltenen Kirchen der Klosterinsel Reichenau. Im Jahr 724 gründete der Wanderbischof Pirmin hier das Benediktinerkloster. Die letzten Mönche verließen die Insel rund 1000 Jahre später im 18. Jahrhundert. Seit 2001 leben nun dank Pater Stefan wieder Benediktiner auf der Insel Reichenau.
Ich habe das damals gespürt, dass hier ein Geist ist, der mich vom Herzen her angezogen hat.
Lebendig wird dieser Geist auch an drei ganz speziellen Tagen im Jahr, sagt Stefanie Schreiber, Kulturreferentin der Insel Reichenau.
Auf der Insel ist das religiöse Leben sehr zentral. Es gibt drei Inselfeiertage. An diesen Tagen steht wirklich die Insel still. Es gibt eine Prozession durchs Dorf, einen besonderen Gottesdienst. Und diese Inselfeiertage sind quasi erlebbare Überlieferungen aus dem damaligen Kloster.
Gefeiert werden diese Feiertage nur auf der Insel. Es sind das Markusfest, das Heiligblutfest und Mariä Himmelfahrt. Eine wichtige Rolle spielen dabei jahrhundertealte Reliquien wie Gebeine des heiligen Markus, die in Schreinen auch heute noch bei den Prozessionen über die Insel getragen werden, sagt die Reichenauerin Andrea Ehestedt-Huber. Sie führt gerade eine kleine Touristengruppe durch das Münster.
Reliquie, also hier dieses kleine Kreuz, um das geht's. Ich sag's Ihnen nachher im gotischen Chor.
Die Reliquienschreine werden in der Schatzkammer des Münsters aufbewahrt.
Jetzt müssen wir den Schlüssel hier holen. Man hat hier natürlich das Original des Markusschreins. Die Grundkonstruktion ist aus Holz. Es ist mit einem Silberblech überarbeitet, das dann vergoldet wurde. Man sieht auch hier natürlich sehr schön, die sind aus Bronze gegossen. Die Löwen als Füße des Markus.
Dem heiligen Markus ist auch der westliche Teil des Münsters geweiht. Ganz unabhängig von ihrer traditionsreichen Geschichte genießen viele Touristen aber auch einfach nur die Schönheit der Bodenseeinsel, viele mit dem Rad.
Das ist unser Frühjahrsurlaub und wir haben den Bodensee schon umrundet, weil das wunderschön ist. Die Ruhe, die wunderschöne Architektur.
Entspannend, weg von dem Stress, den man sonst immer hat.
Viel Natur, viel Gemüse, viel, was der Seele und dem Leib gut tut.
Sehr angenehm, sehr friedlich, schön grün, also noch heile Welt.
Sowohl Touristen als auch Einheimische sind beim täglichen Stundengebet mit Pater Stefan herzlich willkommen. Seine neue Heimat umschreibt er so.
Das ist eine gesegnete Au, die Augia Felix, die Reichenau.
Heute ist UNESCO-Weltkulturerbetag in Deutschland und in einer Stunde geht es um Weltkulturerbe in Rheinland-Pfalz. Hier bei uns um die Schumstätten in Speyer, Worms und Mainz, die an die jüdische Geschichte erinnern. Und alles zu unserem Schwerpunkt heute, Weltkulturerbe, finden Sie auf unserer Internetseite SWR1 Sonntagmorgen.
Can you hear me? Came back home.
Felix Weise, guten Morgen. Schon wieder so ein fettes Paket. Ein USB-Stick, aber geliefert in einem Karton, der auch für einen Umzug gereicht hätte. Für so etwas reicht doch eigentlich eine kleine Schachtel. Die richtige Größe kennen, darauf käme es an. Im Predigttext, über den heute in vielen evangelischen Gemeinden gepredigt wird, da geht es auch um die richtigen Abmessungen. Der Autor des Epheserbriefs bittet darum, dass die Christinnen und Christen erfassen, was die Breite, Länge, Höhe und Tiefe ist. Aber was soll in Ephesus verpackt werden? Die weiteren Zeilen des Gebets lassen vermuten, die Liebe Gottes zu den Menschen. Christinnen und Christen sollen erfassen, wie groß seine Liebe ist. Im nächsten Satz merkt der Autor selbst an, diese Liebe übersteigt alle Erkenntnis. Sie ist nicht zu messen, nicht zu begrenzen, noch der größte Karton wäre zu klein. Trotzdem versuchen Menschen immer wieder, Gottes Liebe einzugrenzen. Vor kurzem hat der amerikanische Vizepräsident behauptet, Nächstenliebe gelte zuerst der eigenen Familie, dann dem eigenen Volk und erst dann dem Rest der Welt. Er hat viel Widerspruch bekommen. Zugegeben, unser Mitgefühl ist tatsächlich oft stärker für Menschen, die uns nahe sind. Geografisch, kulturell und emotional. Für meine Familie würde ich viel mehr investieren und aufgeben als für andere Menschen. Und ich glaube, dass unser Mitgefühl gegenüber ukrainischen Flüchtlingen auch deswegen viel höher ist, weil sie uns allein geografisch viel näher liegen als Menschen in Afghanistan oder an anderen Orten auf der Welt. Aber genau das ist der Kern der Nächstenliebe, die aus Christus kommt. Sie geht weiter, als unser Herz reicht. Sie sprengt den Rahmen. Darum packt der Autor des Epheserbriefs diesen Wunsch auch in ein Gebet, weil er weiß, dass wir das nicht aus uns allein erkennen und umsetzen können. Wir brauchen Gott, um wirklich zu begreifen, wie groß seine Liebe ist. Zu erkennen, dass seine Liebe zu den Menschen sich nicht einschnüren lässt. Und dass wir dafür unsere Liebespakete viel mutiger, großzügiger und freier verteilen können, als wir es uns selbst zutrauen. Felix Weise, Stuttgart, Evangelische Kirche.
SWR 1 Nachrichten.
Um
8 Uhr mit Susanne Kimmel. Guten Morgen. In Paris berichtet die Polizei von schweren Ausschreitungen. Die Feuerwehr pumpt in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz viele Keller leer. Das Wetter, heute Wolken, Sonne und teils heftige Gewitter, maximal 20 bis 29 Grad. In der Nacht des Champions League-Siegs von Paris Saint-Germain ist es in der französischen Hauptstadt zu Krawallen gekommen. Laut Polizei wurden knapp 300 Menschen festgenommen. Petra Moore aus unserer Nachrichtenredaktion mit einem Überblick.
Randalierer haben nach französischen Medienberichten Geschäfte geplündert, Fensterscheiben eingeschlagen und Autos angezündet. Zu den Ausschreitungen kam es demnach vor allem auf den Champs-Élysées und in der Nähe des Prinzenparks, dort wo sich zehntausende Fußballfans zum Public Viewing versammelt hatten. Die Einsatzkräfte sind teils mit Feuerwerkskörpern beschossen worden und dann mit Tränengas gegen Randalierer vorgegangen. Frankreichs Innenminister Retailleau hat bei Ex von Barbaren geschrieben, sein Respekt gelte denjenigen, die den Sieg gegen Inter Mailand friedlich gefeiert hätten.
Die Bundesregierung plant einen Steueranreiz für den Kauf betrieblich genutzter E-Autos. Laut Gesetzentwurf sollen Betriebe beim Kauf eines reinen Elektroautos den Kaufpreis über 5 Jahre komplett absetzen können. Die Sonderregelung soll zwischen Juli dieses Jahres und Dezember 2027 gelten. In Russland sind in der Grenzregion zur Ukraine 2 Brücken eingestürzt. Bei einem der Vorfälle in der Region Bryansk sind mindestens 7 Menschen ums Leben gekommen, weil Brückentrümmer einen darunter fahrenden Zug zum Entgleisen gebracht haben. Etwa 70 Menschen wurden verletzt. Örtliche Medien berichten, es sei eine Explosion zu hören gewesen. Eine weitere Brücke ist in der russischen Grenzregion Kursk eingestürzt, als ein Güterzug darüber gefahren ist. In Polen wird heute in einer Stichwahl ein neuer Präsident bestimmt. Dabei zeichnet sich laut den letzten Umfragen ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem liberalen Pro-Europäer Trzaskowski und dem Rechtsnationalisten Narodzki ab. Bei den in Deutschland lebenden Polen ist das Interesse deutlich größer als bei der letzten Präsidentschaftswahl vor 5 Jahren. Diesmal hätten sich 115.000 polnische Staatsbürger